Ja, ziemlich viele Gesichter. Huh? Der Mensch. Wir haben aktuell 7 Milliarden 630 Millionen Menschen auf dieser Welt. Also letzten Sonntag war es exakt so. Ja, es gibt so eine Menschenuhr, die zählt die Bevölkerung. Da kannst du mal reingehen und das klickt so ständig weiter und so. Und letzten Sonntag waren wir bei 7 Milliarden 630 Millionen. Und jeder ist anders. Also irgendwie crazy, oder? Über 7 Milliarden Menschen und jeder ist anders. Selbst Zwillinge sind nicht wirklich identisch. Bei 7 Milliarden 630 Millionen ist jeder ein Individuum. Ein Schreiber in der Bibel, der nannte das mal so: Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig erkenne ich alles, was du geschaffen hast. Ja, das erkenne ich. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ja, ob es dir genauso geht, dass du sagen kannst, hey, wow, ich bin wunderbar geschaffen. Wenn du morgens früh so vorm Spiegel stehst, dann denkst du auch so, oh yeah, Gott, das hast du gut gemacht. Also, ich weiß nicht, ob es dir so geht, also ich kann das schon nachvollziehen, aber vielleicht, nein, auch nicht jeden Tag. Aber dieser Schreiber, dem geht es gar nicht so sehr darum, dass er sich so geil findet, sondern du hast mich einzigartig gemacht. 7 Milliarden 630 Millionen, aber ich bin einzigartig geschaffen. Für mich ist diese Vorstellung, die es ja in der Wissenschaft gibt, dass die ganze Kreation, also der Mensch, die Natur, alles was gemacht ist, dass es ein Zufall, ein Entstehen ist, durch Mutation, durch Selektion zufällig entstanden. Für mich ist das so unfassbar, dass ich sage, hey, dieser Evolutionsentwicklungsgedanke, der braucht so viel mehr Glaube, den ich nicht habe. Für mich ist es einfacher, an einen Schöpfergott zu glauben, an eine Idee dahinter, einen Kreator, der uns gemacht hat. Das erfordert von mir persönlich weniger Glaube als dieser Zufallsgedanke. Vor allem für mich persönlich ist so die schrägeste Vorstellung überhaupt, wir kommen durch Zufall und Mutation auf diese Welt, sind 70, 80, vielleicht 90 Jahre da, bäm, und dann sind wir weg und dann war es das. Und das kann ich persönlich nicht mitgehen, es kann ich nicht glauben. Für mich steht Gott hinter all dem. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Das erzählen ja zurzeit viele Leute. Ja, die im Urlaub sind, in den Bergen, am Meer, irgendwie so die Schöpfung Gottes gerade krass erleben, die kommen wieder und sagen, ja, hey, in der Schöpfung kann man Gott sehen. Die Bibel sagt das auch, allerdings geht sie viel, viel tiefer. Sie meint nicht einfach nur irgendwelche Naturerlebnisse. Gott präsentiert sich tatsächlich in seiner Schöpfung. Eine krasse Erfahrung hat der Prophet Hesekiel gemacht. Hesekiel, ein junger Mann mit einem sehr crazy Auftrag, er sollte dem Volk Israel Botschaften von Gott überbringen und Hesekiel sagt, das mache ich schon, aber von wem? Wer bist du eigentlich? Und Gott präsentiert sich Hesekiel und er stellt sich ihm vor in vier Wesen. Und diese vier Wesen werden so beschrieben. Jedes Wesen hatte vorn ein Menschengesicht. Auf der rechten Seite ein Löwengesicht, auf der linken Seite ein Stiergesicht und hinten ein Adlergesicht. Und Gott sagt zu Hesekiel, hey, in diesen Wesen meiner Schöpfung erkennst du mich wieder. Darin kannst du mich wiederfinden. In diesen vier Wesen, die ja auch Bestandteil unserer Serie sind, like Jesus. Aber im Mensch erkennen wir Gott. Ist das wirklich so? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon so ein Nachrichten-Junkie. Ja, ich ziehe mir ziemlich viele Nachrichten rein und gucke immer so, was auf der Welt geht. Und im Mensch erkennen wir Gott. Also da denke ich manchmal, boah, dann ist Gott aber ganz schön schräg. Und trotzdem, im Menschen können wir Gott erkennen, im Adler, im Stier, im Löwen. Aber wirklich Sinn macht das Ganze nur, wenn wir das auf einen Mensch beziehen. Wenn wir es auf Jesus Christus, diesen Mensch, der Gottes Sohn ist, der gleichzeitig Mensch und Gott ist, wenn wir es auf ihn beziehen, wenn wir sagen, hey Jesus, du bist wie ein Adler, du bist wie ein Stier, du bist wie ein Löwe und du bist Mensch geworden, dann macht das Ganze erst Sinn. Weil sonst tun wir uns ziemlich schwer, das einfach so auf Gott zu adaptieren vom Menschen her. Und unsere Serie heißt ja Like Jesus. Also sie heißt nicht I like Jesus, ja, das fände ich dann irgendwie ein bisschen kitschig so, sondern sie heißt Like Jesus. Und es geht darum, dass wir mehr und mehr werden wollen wie er. Dass wir von ihm lernen möchten, hey, wer ist Gott, wer sind wir? Und ich glaube, das können wir lernen, wenn wir Jesus wirklich nachgehen. Ohne den Mensch Jesus sind wir ziemlich aufgeschmissen, wenn es um Gott geht. Gott wird Mensch. Das ist eine ziemlich krasse Aussage. Ich habe mich lange mit Muslimen unterhalten. Und du kannst hervorragend mit Muslimen über den Glauben diskutieren. Und das ist echt hochspannend. Das rate ich euch, das mal zu tun. Aber wenn du ernsthaft über den Glauben an Gott, sie nennen ihn Allah, wenn du darüber diskutierst mit ihnen, dann kommst du an einen Punkt, wo sie sagen, hey, da kann ich nicht mehr weiter diskutieren. Nämlich in der Frage, ob Gott Mensch werden kann. Und sie sagen, nein, das ist unmöglich. Gott ist perfekt. Gott ist Gott. Und Gott kann niemals ein unperfekter Mensch werden. Und da unterscheidet sich der christliche Glaube von allen Religionen dieser Welt. Denn der christliche Glaube sagt, Gott wurde Mensch. Gott wurde in der Totalität Mensch und begegnet uns darin. Aber warum macht er das? Warum wird Gott Mensch? Hey, und diese Frage ist überhaupt nicht neu. Die haben sich Leute schon vor vielen, vielen Jahren gestellt. Der Schreiber des Psalm 144 sagt, Herr, was ist denn schon der Mensch? Warum schenkst du ihm überhaupt Beachtung? Warum kümmerst du dich um ihn? Und ein anderer Schreiber, der den Psalm 8 formuliert hat, der sagt, ich blicke zum Himmel und ich sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne und allen hast du ihren Platz zugewiesen. Ich weiß nicht, gab es in Balingen auch den Blutmond? Ja, konnte man ihn hier sehen? Ja, bei uns irgendwann auch. Ja, aber es war voll ätzend. Ey, echt mega ätzend. Also es hieß ja erst 20.45 Uhr geht's los und 21.22 Uhr, der Höhepunkt des Blutmonds. Ich gucke zum Fenster raus, nix. Kein Mond. Ey, und ich war echt aggro. Also 21.45 Uhr war ich so aggro, dass meine Frau es nicht mehr ausgehalten hat und gesagt hat, hey, setz dich in dein Auto und such den Mond. Ich habe das gemacht. Also und ich bin dann bei uns, wir haben so ein Grundstück oben am Berg, und, also am Berg, ja, am Hügel, also am Berg. Und da war es voll. Da war es granatenvoll. Abends um 10, die wollten alle einen Mond sehen. Also nicht sehen, weil er ja verdeckt war. Also der Mensch ist schon seltsam. Und so wie wir den Blutmond gesucht haben, sagt dieser Schreiber hier, hey, ich blicke zum Himmel. Ich sehe das, was du gemacht hast. Ich gucke mir das an und das sind Abermilliarden von Sternen und jeden einzelnen hast du geformt, hast du dahingesetzt, hast du so gemacht, dass im Jahr 2018 der Mond rot ist und nicht da ist. Und trotzdem denkst du an den Mensch. Was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Warum? Warum kümmert sich Gott so sehr um den Menschen, dass er sogar Mensch wird? Und wisst ihr was? Ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage super einfach ist. Weil wir sein Ebenbild sind. weil wir etwas von Gott in uns tragen. Gott hat uns gemacht als sein Abbild, als sein Ebenbild. Im 1. Mose 1 heißt es, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und als Frau. Und ich glaube ganz im Ernst, das ist eine der umkämpftesten und falsch verstandensten Bibelstellen, die es gibt. Ich glaube, dass mit dieser Bibelstelle so viel Unfug getrieben wird, weil so ein Kern von Gott darin steckt. Schon ganz am Anfang beschreibt uns die Bibel, dass die Schlange im Paradies um diesen Vers streitet. Gender Mainstream im Jahr 2018 fightet um diesen Bibelvers. Er ist umkämpft, er ist umstritten, weil er so extrem wichtig ist. Die drei zentralen Aussagen dieses Verses. Der Mensch ist erstens Kind Gottes, zweitens sein Ebenbild und drittens beauftragt zu herrschen. Vater im Himmel, und ich bete, dass jetzt in diesem Moment hier in diesem Raum ein Wunder geschieht. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns diese Bibelstelle erklärst, dass du in uns niederreißt, was an falschen Gedankenmauern aufgebaut wurde, und dass du uns wirklich ja, eine Möglichkeit verschaffst, dass wir wieder näher an dein Herz rankommen. In Jesu Namen. Amen. Ich glaube, dass wir ohne Jesus noch nicht einmal einen Hauch verstehen von dem, was in diesem Bibelvers ist. Wir müssen Jesus anschauen, um zu verstehen, was der Mensch ist, was wir sind. Jesus wurde Mensch, um uns den Vater zu zeigen, definitiv. Aber er wurde auch Mensch, um uns zu zeigen, wer wir sind. Jesus, Kind Gottes. Gott selber sagt mal über Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue, auf ihn sollt ihr hören. Und wortwörtlich findet ihr das in Matthäus 17 und an 5 weiteren Stellen in der Bibel. Genau so. Gott selber spricht das über ihm aus. Dies ist mein Sohn, das ist mein Kind. Auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus selber sagt, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Und wisst ihr was, das sind Aussagen von Jesus, die sind überhaupt nicht easy. Wir sind so distanziert oft im Bibellesen. Aber stellt euch das wirklich mal vor. Ein Mensch kommt auf diese Erde, wird groß, ist eigentlich Zimmermann, stellt sich hin und sagt, hey, wenn ihr mich seht, seht ihr Gott. Wow. Das ist ein bisschen frech. Das ist eigentlich nicht ein bisschen frech, das ist unerhört. Das geht nicht, es sei denn stimmt. Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Und deshalb müssen wir auf Jesus schauen und begreifen, wer Jesus ist, was Jesus ist, damit wir den Vater verstehen. Ich möchte, es gibt ganz, ganz, ganz viele Beispiele dafür. Ich nehme nur ein einziges raus, das Thema Beten. Jesus kam auf diese Welt und hat das Beten völlig revolutioniert. Der stellt sich hin und er betet, niedergeschrieben in Markus 14, aber Vater, alles ist dir möglich. Wir Menschen im 2018, wir lesen, aber Vater, ne, alles ist dir möglich, stopp mal. Was? Alles ist dir möglich? Aber so viel habe ich schon gebetet, was nicht passiert ist. Und warum hast du den Menschen nicht gesund gemacht? Warum gibt es immer noch Kriege? Warum gibt es immer noch Hunger? Warum muss ich immer noch für einen Kaffee anstehen? Und wir merken, hey, wir haben einen Fokus auf die Bibel. Alles ist dir möglich und 100 Fragezeichen. Aber wisst ihr was? So denken nur wir. Als Jesus auf dieser Welt war, hat die Menschen was ganz anderes verrückt gemacht. Aber. Spinnst du? Aber, das ist so Kleinkind, Kleinstkind. Aber, Das ist das Niveau von Abba. Papi. Oder die Schweizer haben ein super geiles Wort dafür. Vaterli. Vaterli. Ja, wenn die Schweiz nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Ey. Vaterli. Und so betet Jesus. Den Höchsten, dessen Name noch nicht mal genannt wird, sagt der Vaterli, Abba. Und die Menschen sagen, Jesus, hallo. Und wisst ihr, was uns die Bibel lehrt? Was wir sollen? Ihr findet es in Römer 8, 15. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, Vaterli, lieber Vater, wir können das, weil Jesus es vorgemacht hat. Und das ist nur Beten. Jesus kam auf diese Erde, um uns zu sagen und zu zeigen, hey, das ist der Vater. Er ist dein Vater. Der liebt dich. Und Jesus hat nicht einfach nur irgendwie geredet. Jesus hat ihn den Menschen nahegebracht. Er hat gesagt, hey, ich sage euch, was für eine Art von Vater er ist. Und er sagt, dasselbe gilt für alle, die mir vertrauen. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ich möchte ein Fazit dieser einen Passage ziehen. Was immer in deinem Leben geschieht, was immer deine Geschichte ist, was immer dir Menschen angetan haben, was du erlebt hast, was komisch war in deinem Leben, du bist und bleibst Kind Gottes. Vielleicht bist du das schrägste, das seltsamste Kind ever. Aber Jesus erzählt uns, wie der Vater mit seinen Kindern umgeht. Und wenn du Zweifel hast, dann lies nochmal das Gleichnis von den zwei Söhnen. Fälschlicherweise nennen wir es das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Frage ist, welcher von beiden ist verloren? Wenn du wissen willst, wie der Vater ist, lies diese Passagen mal. Der die 99 Schafe stehen lässt, um das eine zu suchen. Du bleibst sein Kind. Der zweite Punkt, wenn wir auf Jesus schauen, Jesus ist Gottes Ebenbild. So wie der Vater Tote auferweckt und ihnen ein neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Hey, und das ist ein blödsinniger Satz. Den kann raushauen, wer will, es sei denn, er beweist. Und Jesus hat eine ziemlich krasse Art von Humor. Jesus beweist diesen Satz in einem Kontext, den ich echt schräg, aber cool finde. Da war eine mega große Beerdigung. Die Leute wurden aus dem ganzen Land gerufen, weil ein Mensch, der bekannt war, gestorben war. Und gestorben bei der Hitze, wie wir sie jetzt gerade auch haben. Also nichts mit Kühlraum und so, sondern gestorben und gestunken. Ja. Und die Beerdigung, die hat ein paar Tage gedauert. Und man hat die Leute zusammengerufen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey Jungs, komm, wir gehen zur Beerdigung. Und Jesus geht zur Beerdigung. Und es kommt der Moment, wo der Pfarrer sagt, so, und jetzt könnt ihr nochmal Abschied nehmen, so das Letzte. Und Jesus geht hin und sagt, hey, komm mal raus. Ist schon schräger Humor, oder? Aber Jesus geht auf diese Beerdigung und sagt dem Toten, steh auf. Warum? Weil er es kann. So wie der Vater Tote aufweckt, so kann es auch der Sohn. Und Jesus erklärt den Menschen, dass er nichts tut, gar nichts, was er nicht vom Vater hat. Jesus sagt, hey, ich, das ist nicht meine Idee, ja? Haltet mich bitte nicht für irgendeinen coolen Freak, der auf Beerdigung geht und die mal kurz crasht. Ich tue nichts, gar nichts, was ich nicht vom Vater gelernt hätte. Und Jesus erklärt den Menschen, was er vom Vater hat. Er liebt, wie der Vater liebt. Er vergibt, wie der Vater vergibt. Und er trifft Entscheidungen, wie er den Vater Entscheidungen treffen gesehen hat. Und Jesus legt allergrößten Wert darauf, dass er von uns das Gleiche möchte. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wisst ihr, unter uns Christen im Jahr 2018, da herrscht so eine ganz komische Bibelsicht, seltsames Verständnis auf Jesus. Senden, ja, das tut er. Am liebsten dahin, wo ich nicht hin will. So, das ist so oft die Sicht auf Gott, ja. Also senden schon. Aber Jesus sendet dich nicht nur. Er rüstet aus. Mein Vater, der in mir lebt, der handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Hey Junge, steh auf. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere. Eine kurze Frage in die Runde. Wer glaubt das? Wer glaubt wirklich, dass er größere Taten vollbringen wird als Jesus? Wisst ihr was? Die zwei, drei, die es geschafft haben, den Arm zu heben, ich habe mega Respekt vor euch. Ich glaube es euch. Aber ich habe einen riesen Respekt vor euch. Weil ich wünschte mir, dass ich das auch so glauben könnte. Ich wünschte mir, dass ich Jesus da ernst nehme. Weil ich glaube, er meint es absolut ernst. Jesus sagt, hey, ihr seid ein Ebenbild Gottes. Das, was der Vater tut, sollt ihr auch tun. Und wenn der Vater Menschen zum Leben erweckt, dann sollt ihr das auch tun. Und ich wünschte mir, ich könnte es einfach glauben. Wie soll es gehen? Wie soll das funktionieren, dass wir Dinge tun wie Jesus? Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist. Denselben Geist, den auch der Sohn hat. Aha. Ach, so kann das funktionieren. Wisst ihr, ich bin sehr, wie soll man sagen, pietistisch aufgewachsen. Ja, pietistisch, fromm, irgendwie wertekonservativ aufgewachsen. Und bei uns gab es ein Schimpfwort, so neben Säckel, also Schwäbisch schlimmer ist der Halbsäckel. Und dann gab es bei uns ein ganz schlimmes Schimpfwort, das war Charismatiker. Oh. Ja, das war so. Denn das war bei uns extrem verpönt. Charismatische Kirchen, wo Menschen aufstehen und meinen, sie können Wunder vollbringen. Und im Kern dieser Kritik war ein bisschen Wahrheit drinnen. Wenn Menschen aufstehen und anfangen, Wunder zu tun, wird es schräg. Aber ich glaube, dass trotzdem sehr, sehr viele charismatische Gruppen etwas verstanden haben, was Jesus uns zusagt. Derselbe Geist, der in ihm wohnt, wohnt auch in uns. Und nicht wir vollbringen Wunder. Also ganz ehrlich, wir können zum Sarg lange reden. Der bleibt zu. Es ist der Geist Gottes, der in uns mächtig ist und der uns leitet und führt. Und wenn der Moment kommt, wo uns der Geist Gottes ruft, werden wir Tote zum Leben erwecken. Aber nicht wir, sondern der Geist in uns. Gottes Geist. Mein Fazit zu dem zweiten Punkt. Was immer in deinem Leben passierend, was immer in deiner Geschichte geschehen ist, lass deinen Glauben nicht von deiner Vergangenheit definieren. Lass deinen Glauben vom Geist Gottes definieren. Und der Geist Gottes ruft in dir, dass du ein Ebenbild Gottes bist. Ich komme zum dritten und vielleicht kritischsten Punkt. Geschaffen, um zu herrschen. Wenn man in Deutschland das Wort herrschen benutzt, dann gehen bei uns ganze Filme an. Kapitelweise Bücher Nazizeit, Menschen werden ausgebeutet, schlimme Bilder und Gedanken, die wir mit dem Wort herrschen verknüpfen. Aber wisst ihr was? Da haben wir kein Monopol drauf. Mit dem Wort herrschen hat man schon immer schwierige Dinge verknüpft. Und Jesus ist schon darauf eingegangen. Er hat gesagt, hey, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Ob das die Neros waren, die Cäsaren waren, ob das Hitler, Stalin, wer immer. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus weiß, dass wir mit dem Wort herrschen ein Problem haben. Aber er räumt auf damit, er erklärt, wie es gemeint ist und er sagt, hey, herrschen ist euer Auftrag. Herrschen ist nicht eine Option für so ein paar, die ganz schräg sind, sondern herrschen ist der Auftrag für Gottes Kinder. Nur herrschen hat eine Ordnung und die Ordnung des Herrschens ist dienen. Ich finde, wir haben irgendwie einen ganz seltsamen Bezug zu dem, was mit Jesus geschehen ist, wie Jesus aufgetreten ist, wie Jesus sich präsentiert hat. Ihr müsst mal darauf achten, auf die Worte, die wir benutzen in Predigten, wenn wir von Jesus sprechen. Jesus ging ans Kreuz. Jesus gab seine Autorität auf. Jesus ging den niedersten Weg. Jesus erniedrigte sich, um zu dienen. Wisst ihr, was Jesus zu den Predigten sagen wird? Pff, Jungs, ihr habt nichts verstanden. Ihr habt nichts verstanden. Überhaupt nichts. Ich erkläre es euch nochmal ganz kurz. Erniedrigen heißt sich erhöhen. Am Kreuz von Golgatha habe ich mich nicht erniedrigt. Ich habe mich erhöht. Ich bin den niedersten Weg gegangen, um das Größte zu erreichen. Jesus sagt, der Mensch, wenn er dient, verliert er nicht Autorität, er gewinnt, aber nicht seine. Und das ist das Spannende an dieser Bibelstelle hier. Dort heißt es, dass der Menschensohn das gemacht hat, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Hey, und da steckt ein Geheimnis dahinter. Und ich habe das jetzt 10 Jahre lang in dieser Kirche erlebt. Da kommen Menschen in unsere Kirche und die sind wirklich abgestürzt. Echt kaputt. Im sozialen, finanziellen, gesundheitlichen, so in allen Bereichen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Da gibt es so ein paar fromme, schlaue, die stellen sofort fest, boah, die sind geistig belastet, ja, die bringen Dämonen mit. Gar nicht so falsch. Tun sie wirklich? Die Frage ist aber, was tun wir jetzt in dem Moment? Und wie oft gehen wir einen Schritt zurück, damit unser Arm Platz hat und zeigen mit dem Finger auf sie? Selber schuld? Klar, logisch. Wer so lebt? Natürlich reden wir so nicht, gell? Im ICF nicht, das haben wir verstanden. Wir machen das ein bisschen subtiler. Also wir schätzen sie schon als VIPs, aber mit ihnen zu tun wollen wir auch nichts haben. Also unser Bierchen, das teilen wir dann mit jemand anderem. Jesus sagt, hey, wenn du diese Menschen wirklich dem Bösen entreißen willst, wirklich entreißen, dann dien ihnen. Geh mal auf die Knie vor ihnen. Dien ihnen. Und du wirst erleben, wie sie Stück für Stück für Stück frei werden. Wisst ihr, es ist schon richtig, dass wir im Gebet die Dämonen vertreiben. Das hat Jesus auch gemacht. Aber Jesus ist auch auf die Knie gegangen und hat ihnen die Füße gewaschen. Und ich glaube, wir können Menschen dem Bösen entreißen, indem wir ihnen dienen. Wenn du anfängst zu dienen, dann tauchst du ein in das, wozu du gemacht bist. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Ey, diese ganze Serie Like Jesus, die haben wir als eine Liebeserklärung gemacht. Es ist eine Liebeserklärung an Jesus. Wir sagen, Jesus, wir schauen auf dich. Wir wollen sehen, wie du bist. Wir wollen dich verehren. Wir wollen mehr werden wie du. Und wir haben diese Serie gemacht, um mehr von ihm zu entdecken. Um mehr zu sehen, wie er ist. Um den Schleier von unseren Augen wegzuheben. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Amen.